Ein herzliches Willkommen allen Zuschauern an den Bildschirmen, zu Hause und wo auch immer Sie sich befinden. Auch heute wollen wir das Wort Gottes zu uns sprechen lassen. Auch heute wollen wir eine Botschaft von Gott zusammen studieren und wollen, dass diese Botschaft Fuß fasst in uns, dass unsere Herzen erfüllt werden damit. Damit aber das geschehen kann, wollen wir auch den Heiligen Geist im Gebet dazu einladen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auch jetzt wieder die Gelegenheit haben, dein Wort zu öffnen. Wir danken dir, dass du uns immer etwas zu sagen hast, Herr. Und so will ich dich bitten, dass du auch jetzt mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass du unsere Herzen erfüllst, Herr, dass du dein Wort in uns mächtig werden lässt, dass dein Wort Frucht bringt und dass wir im Glauben wachsen können und gestärkt werden. Darum bitte ich dich im teuren Namen Jesu und danke dir dafür. Amen. Es ist vollbracht. In Johannes 19, Vers 30 finden wir den Schlüsseltext zu dieser Predigt. Und uns ist dieser Text eigentlich sehr bekannt. Aber haben wir uns schon mal über diese drei Worte, es ist vollbracht, schon mal etwas tiefere Gedanken gemacht? Was bedeutet das für mich persönlich in meinem Leben? In Johannes 19, 30 lesen wir Folgendes. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. An diesem Punkt hat die Geschichte der Erlösung einen ihrer Höhepunkte erreicht. Satans Schicksal ist nun fortan auf ewig besiegelt. Er ist am Kreuz zu weit gegangen. Es ist vollbracht, ruft der Erlöser in einem letzten Atemzug am Kreuz. Doch sind es einfach nur irgendwelche Worte gewesen? Oder haben diese Worte eine Bedeutung? Um nicht zu sagen, haben diese Worte vielleicht nicht nur eine Bedeutung, sondern sogar eine lebendige Kraft in deinem und in meinem Leben? Welche Bedeutung und welche Kraft haben diese Worte. Und hier, in diesen drei Worten, es ist vollbracht, bringt es Jesus auf den Punkt und sagt, die Erlösung für euch ist geschehen. Jetzt liegt es an euch. Und die Symbolkraft in diesen Worten finden wir höchst interessant, auch in Matthäus 27, die Verse 51 und 52, was damals geschah. Und ich möchte dazu kurz etwas von Ellen White aus dem Leben Jesu, Seite 790, lesen. Da sagt sie Folgendes. Die Stimme, die vom Kreuz rief, es ist vollbracht, wurde von den Toten gehört. Sie durchdrang die Mauern der Gräber und gebot den Schläfern aufzustehen. So wird es auch sein, wenn Christi Stimme vom Himmel erschallen wird. Diese Stimme wird in die Tiefe der Gräber dringen und die Toten in Christus werden auferstehen. Es ist interessant, was Ellen White hier schreibt. Und wenn sie sagt, die Stimme, die vom Kreuz rief, es ist vollbracht, wurde von den Toten gehört, dann ist das nicht symbolisch gemeint, sondern das ist passiert. In der Schrift, in Matthäus 27, sagt uns der Herr Folgendes. Matthäus 27, Vers 51 und 52. Oder wir beginnen schon bei Vers 50. Dort lesen wir Folgendes. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Das war, als er sagte, es ist vollbracht. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Interessant. Also, es ist nicht nur symbolisch, dass diese Stimme bis zu den Gräbern hindurchdrang, es ist vollbracht am Kreuz, sondern hier ist eine Symbolik, die so viel Kraft hat, nämlich hier hat Jesus etwas vollbracht, was für dich und für mich von weit größerer Bedeutung ist, als wir je verstehen werden. Hier bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Es ist vollbracht. Satan ist jetzt ein besiegter, aber wütender Feind. Was heißt das? Er weiß, es ist vorbei. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Hier am Kreuz ist er zu weit gegangen und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Bis dahin hatte er die Möglichkeiten, er hatte noch die Möglichkeit, etwas zu tun, umzukehren. Aber hier am Kreuz ist alles besiegelt gewesen. Denn hier hat er dafür gesorgt, dass Jesus wirklich sterben musste. Es gab keinen anderen Weg der Erlösung. Ein besiegter Feind, der aber wütend ist. Warum wütend? Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, nicht aus dem eigenen Leben, aber vom Hörensagen oder von Geschichten, die ihr vielleicht selber persönlich erlebt habt, kann auch sein. Wenn ein Jäger ein Tier anschießt, ein Wildschwein, ein Bären, egal, und er trifft es nicht direkt, ja, sodass das Tier auch gleich tot ist, sondern nur ein Streifschuss, was passiert dann mit dem Tier? Dann wäre es besser, du gehst dem Tier aus dem Weg, denn das Tier ist wütend. Es wird alles niederreißen und zermalmen, was sich in den Weg stellt. Und genau das ist hier passiert. Satan hat einen mächtigen Streifschuss am Kreuz bekommen und das ist ein Todesschuss. Er stirbt noch nicht sofort, aber sein Tod ist besiegelt. Und er ist wütend. Er ist wütend und alles, was sich ihm in den Weg stellt, will er zermalmen in seinen Händen. Und hier beginnt der große, finale Kampf auf Erden bis zur Wiederkunft Jesu. Glauben wir das noch? Glauben wir noch, dass wir uns inmitten, ja, um nicht zu sagen, auf der Zielgeraden dieses großen Kampfes befinden in diesen Tagen? Gibt es einen Kampf zwischen Christus und Satan, zwischen Gottes Volk und den Anhängern Satans? Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so tief schlafen, als wäre überhaupt nichts davon zu spüren oder wahrzunehmen. Ist dieser große Kampf eine Realität oder nur Fantasie? Ihr Lieben, es gibt nichts Realeres als die unsichtbare Welt. Was sich dort abspielt, ist die tatsächliche Realität. Denn dort geht es um den großen Kampf zwischen deinem und meinem Leben. All die Entscheidungen, die du triffst, dein Alltag, wie du ihn gestaltest, all das resultiert aus diesem Kampf, der im Hintergrund, hinter den Kulissen passiert. Du entscheidest, wer mehr Raum in deinem Leben hat. Ist es Christus oder ist es der Feind? Du entscheidest, welchen Weg du gehst. Gehst du auf dem Weg des Herrn oder gehst du mit dem Feind auf dem breiten Weg? Du entscheidest, und das resultiert alles aus diesem großen Kampf um deine und um meine Seele. Diese Realität, die wir nicht sehen mit Augen, ist die wahrhaftige Realität und die alles entscheiden wird. In diesem Kampf vor der Wiederkunft Jesu, was brauchen wir da? Was brauchst du da? Genau. Wir brauchen eine echte, tiefe, lebendige Beziehung zu Jesus. Was macht aber eine Beziehung aus in einem Leben? Was ist das Fundament, die Basis einer gesunden, starken, kraftvollen Beziehung? Genau, es ist das Vertrauen. Wenn in einer Beziehung Vertrauen vorhanden ist, dass man sich gegenseitig hundertprozentig vertrauen kann, was gibt es Schöneres? Das ist genau das, was eine Beziehung im Leben ausmacht, sie lebendig macht und sie stark macht, unzerbrechlich. Wie offenbart sich aber dein Vertrauen in Gott? Du kannst sagen, jeder, vielleicht würden, wenn wir 1000 Christen fragen, vertraust du Gott, würden wahrscheinlich fast alle sagen, ja klar. Aber wie beweist du das? Wie kannst du beweisen, dass das, was du sagst, auch real ist, dass das eine Realität ist? Oder ist es vielleicht nur eine Theorie? Und wenn es darauf ankommt, stellst du fest, oh, ich habe doch kein Vertrauen, ich habe doch keinen Glauben. Wie beweist du Gott dein Vertrauen? Und da gibt es ein sehr, sehr einfaches Merkmal, wie wir Gott vertrauen können in der Praxis, ist nämlich seinem Wort gegenüber gehorsam zu sein. Wir sind dem, was Gott uns sagt, gegenüber gehorsam. Warum? Weil wir ihm vertrauen. Und hier schließt sich der Kreis wieder. Vertrauen und Gehorsam bedingen einander. Ich vertraue Gott und beweise es durch meinen Gehorsam. Ich bin Gott gehorsam, weil ich ihm vertraue. Was bedeutet Gehorsam? Nehmen wir uns einfach mal zwei, drei biblische Beispiele so vor Augen, wo wir Gehorsam sehen können. Wie Männer und Frauen Gottes dem Herrn vertraut haben und es bewiesen haben, dadurch, dass sie seinem Wort gegenüber gehorsam waren. Ein Beispiel davon: Israel befindet sich auf dem Sprung sozusagen hinaus aus Ägypten, die letzte Nacht. Und vor dieser letzten Nacht gebietet Gott etwas. Und er sagt, alle Israeliten und alle, die verschont bleiben wollen und rauskommen wollen aus Ägypten, unversehrt, mögen ihre Türpfosten mit Blut einstreichen. Ihr kennt die Begebenheit, die Geschichte, findet sie in Exodus, im zweiten Buch Mose. Und was tun die Israeliten? Sie tun genau das, was Gott sagt. Was ist die Folge davon? Es tritt genau das ein, was Gott sagt, weil sie tun, was Gott sagt. Das ist einfacher Gehorsam im Glauben. Und der Segen macht sich breit. In dem Moment, wo du Gott von Herzen glaubst, vertraust und ihm auch gehorsam bist. Stell dir jetzt Folgendes vor. Da wäre jetzt vielleicht irgendein Israelit gekommen und hätte zu Mose gesagt, als Mose diese Anordnung gab, die Türpfosten mit Blut zu streichen. Stell dir vor, irgendein Israelit hätte gesagt, Mose, reicht es nicht, wenn ich die Türklinke ein bisschen anstreiche, weil ich habe mir doch erst letzte Woche einen neuen Türrahmen gemacht. Soll ich den jetzt so mit Blut einstreichen? Das ist doch nicht schön. Und was wäre passiert, wenn er nur seine Türklinke mit Blut eingestrichen hätte? Ein bisschen so symbolisch, ich will auch dabei sein. Was passiert wäre? Es wäre genau das passiert, was bei denen passiert ist, die gar nichts gemacht haben. Nämlich der Todesengel ging hindurch und hat in jedem Haushalt den Erstgeborenen getötet. Jericho. Josua bekommt die Anordnung von Gott, siebenmal um Jericho zu laufen. Ja, siebenmal, warum siebenmal? Was wäre passiert, wenn Josua gesagt hätte, Herr, schau, wir sind viele, wir haben alte Männer, wir haben Frauen, wir haben Kinder. Siebenmal um so eine große Stadt, das ist mühsam, ist es nicht? Kann man nicht vielleicht zweimal oder höchstens dreimal, das kriegen wir hin. Was wäre passiert? Ganz einfach, sie hätten keine Erfahrung mit Gott gemacht. Die Mauern wären nicht eingestürzt nach dem siebten Mal. Wenn Gott etwas sagt, frag nicht nach dem Warum, Herr, warum soll ich das jetzt so machen? Sondern geh im Glaubensgehorsam und du wirst die Segnungen, die Gott für dich vorbereitet hat, wirst du empfangen. Vielleicht noch ein Beispiel der Naaman. Naaman, ein syrischer General, der kommt, der ist krank, der ist aussätzig und der bekommt die Info, dass in Israel eine Möglichkeit der Heilung besteht. Er muss da zum Propheten Elisa gehen. Ja, und er geht dahin zum Propheten Elisa und um es kurz zu sagen, der Elisa sagt ihm, Naaman, hier ist der Fluss Jordan, da musst du jetzt siebenmal eintauchen und wenn du dich siebenmal eingetaucht hast, wirst du gesund sein. Gott wird dich gesund machen. Was macht der Naaman? Naaman wird wütend. Naaman hatte gehört, er muss, um gesund zu werden, muss er nach Israel zu einem großen Propheten. Und jetzt, was ist deine Vorstellung, wenn du einem großen Propheten begegnest? Du stehst vor dem Propheten und sagst, so, Prophet, leg mal deine Hände auf mich auf oder sprich ein magisches Gebet, irgendwas, und dann wird es sehr gut um mich sein, nicht wahr? Das war die Vorstellung Naamans, aber nein, der Prophet sagt, Naaman, und er sagt das nicht zu irgendjemandem. Naaman war ein sehr hohes Tier in der damaligen Zeit. Er sagt, Naaman, da ist der Fluss Jordan, da musst du dich siebenmal eintauchen. Und Naaman schaut sich diesen Fluss an und sagt, das meinst du doch nicht ernst. Schau dir mal diese Dreckslache an, das ist doch nur, da traut man sich doch kaum rein, da traut man sich doch nicht mal einen Finger rein. Und ich soll da reintauchen, siebenmal. Haben wir nicht schönere Flüsse, sagt Naiman, bei uns, da oben, bei Damaskus in Syrien? Komm, guck dir mal unsere Flüsse an. Da will man baden, aber doch nicht hier. Und tatsächlich, Naiman war wütend und hatte sich wieder aufgemacht zu gehen. Aber dem Herrn sei Dank. Und manchmal muss Gott, oder manchmal arbeitet Gott trotzdem. Er geht uns nach, trotzdem, auch wenn wir sturköpfig sind und blind und voller Wut und Zorn und gehen fort von ihm, geht uns Gott manchmal trotzdem nach. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass seine Diener, die Diener von Naaman, die mit ihm gingen, seine Gefolgsleute, sind welche ihm nachgegangen, haben gesagt, Naaman, bitte, komm zurück, und haben ihn überredet und überzeugt. Und dann sagt Naaman, na gut, dann mache ich's. Und er hat sich 7-mal eingetaucht im Jordan. Was danach geschah, wissen wir, er war befreit von seinem Aussatz. Er wurde sofort gesund. Warum ist das so wichtig? Wenn Gott etwas sagt, hat das einen Grund. Ob ich den Grund verstehe oder nicht, spielt keine Rolle. Aber glaube dem Wort des Herrn. Geh den Weg, den Gott für dich bereitet hat. Denn die Erlösung, die am Kreuz geschehen ist, ist auch für dich vollbracht worden. Aber mein lieber Freund, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wir Gott nachfolgen. Nicht in der Theorie, in der Praxis. Und wenn Gott etwas sagt, tu es so, dann tu es so. Denn es hat seinen Grund, warum Gott es sagt. Ob du es verstehst oder nicht, spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Aber tu es von Herzen als Vertrauensbeweis, dass du Gott wirklich liebst. Und der Segen folgt immer. Wir haben es in diesen Beispielen gesehen und die Bibel ist voll, hat unzählige Beispiele davon, was es bedeutet, wenn wir Gott vertrauen und ihm gehorsam das tun, was er sagt. Wie wunderbar sich die Segnungen Gottes in unserem Leben einstellen. Es ist unbeschreiblich. Es ist unbeschreiblich. Das Resultat des Gehorsams ist immer Segen und Rettung. Ist uns bewusst, in was für einem gewaltigen Kampf wir uns befinden? Und ist uns bewusst, dass viele Menschen dem Feind viel lieber Gehorsam leisten als Gott? Weil sie denken, das, was Gott sagt, ist abstrakt, das ist utopisch, das klingt komisch. Aber das, was der Teufel sagt, wenn der Teufel sagt, du brauchst nicht beten, du brauchst nicht das tun, das brauchst du auch nicht erst recht nicht. Guck doch mal, das ist lächerlich, das ist doch im Alten Testament, warum machst du sowas? Du brauchst das nicht. Außerdem, du bist doch selbst, du hast doch einen freien Willen bekommen. Seit wann unterstellst du dich jemandem im Gehorsam? Das brauchst du alles nicht. Komm, ich zeig dir die Freiheit. Was ist diese Freiheit, die dir der Teufel zeigt? Es ist nichts anderes als strikter Gehorsam seinem Wort gegenüber. Nichts anderes. Denn er führt, er versteckt, er lügt. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Also warte nicht darauf, dass der Teufel dir auch nur einmal die Wahrheit sagt. Und wenn er dir vielleicht die Wahrheit sagt, in Wirklichkeit hat er einen anderen Plan, den du nicht durchschaust. Darum ist es so wichtig, dem Wort Gottes zu vertrauen und im Gehorsam dem Wort Gottes zu folgen. Denn dort stellt sich der Segen für unser Leben ein, aber nicht, wenn wir dem Feind gehorsam sind. Und in dem Moment, wo wir Gott ungehorsam sind, sind wir automatisch dem Feind gehorsam. Ist uns bewusst, dass derjenige, der dem Sturm und den Wellen befiehlt, seid still, auch den Stürmen deines Lebens und den Wellen, die über dich herfallen, befehlen kann, seid still. Es ist in seiner Hand. Ihm ist gegeben die Gewalt, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ist uns bewusst, dass derjenige, der Daniel vor den hungrigen Löwen bewahrt hat, auch dich vor dem brüllenden Löwen bewahren wird, der umhergeht, um jeden zu verschlingen. Ihr Lieben, Erlösung ist kein Spiel. Es ist vollbracht am Kreuz. Es ist auch für dich vollbracht. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Geschenk bekommen. Es ist ein reines Geschenk. Du kannst nichts dazu tun für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber was daraus folgt, deine Nachfolge, da ist es wichtig, dass wir das tun, was Gott uns sagt. Denn das, was Gott uns sagt, wird uns zum Ziel führen. Das ist der Grund, warum Gott es uns sagt. Weil wenn Gott uns nicht den Weg zeigen würde, wenn uns Gott im Dunkeln gelassen hätte, dann würde uns Satan nehmen und an sein Ziel führen. Darum gibt uns Gott den Weg vor, den wir gehen sollen, damit wir nicht sterben und nicht in die Fallen des Feindes hineintreten. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus in Epheser 6, sondern gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Dämonen, gegen, was ich am Anfang sagte, gegen diese echte Realität, die wir so mit unseren Augen nicht wahrnehmen. Ist uns bewusst, dass wir in diesem Kampf nichts ausrichten können? Es sei denn, durch Vertrauen und Festhalten an dem, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Der ganze Himmel ist im Einsatz und kämpft um deine und um meine Seele. Gerade jetzt in diesem finalen großen Kampf. Und bald ist es vorbei. Im großen Kampf, Seite 614, sagt Ellen White, dann beendet Jesus seine Fürsprache im himmlischen Heiligtum. Er erhebt seine Hände und spricht mit lauter Stimme, es ist vollbracht. Und die gesamte Schar der Engel legt ihre Kronen nieder. Was für ein feierlicher Moment, wenn Jesus es vollständig beendet und sich aufmacht, um sein Volk nach Hause zu holen. Jetzt haben wir die goldene Gelegenheit, unsere Beziehung zu Jesus festzumachen. Jesus hat absolut alles für dich und für mich getan. Er hat alles getan. Der Kampf in Gethsemane. Der Vater schaut mit Tränen auf den bitteren Kampf seines geliebten Sohnes. Er schwitzt Blut, er kann nicht mehr. Er sehnt sich so sehr nach Trost und Hilfe. Aber da ist niemand, der ihn tröstet und der ihm hilft. Denn die, die er mitgenommen haben, die sind eingeschlafen in dieser wichtigen Stunde. Am Kreuz, Judas hat ihn verraten. Petrus hat ihn verleugnet. Alle haben ihn verlassen. Völlig entkräftet, völlig erschöpft hängt er allein am Kreuz. Da ist kein Wort des Trostes. Keiner, der zu ihm hingibt und ihm vielleicht einen Schluck Wasser gibt. Keiner, der ihn vielleicht ein bisschen streichelt, sein Haupt. Keiner, der irgendetwas, gar nichts, er hängt völlig allein, entkräftet dort am Kreuz. Ein grausames Bild und nur Spott und Hohn wird mit ihm getrieben. Und Ellen White schreibt, dass die Engel im Himmel eingreifen wollten und ihn dort befreien wollten, aber der Vater hat es ihnen verboten. Es durfte nicht sein, um deiner und meiner Erlösung willen. Der Hauptmann, der dort am Kreuz war, ein römischer Hauptmann und römische Soldaten, die sind von Natur aus rau. Die werden so gelernt, die werden so gelehrt, so zu sein. Aber diesem Hauptmann und einigen Soldaten, sagt uns die Schrift, ist das Raue vergangen, als sie Jesus dort sahen. Denn der Hauptmann sagte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Selbst die raueste Natur kann von Jesus, wenn du Jesus anschaust, egal in welchem Zustand du dich befindest, egal, wer du bist, egal, was du getan hast, wenn du Jesus mit aufrichtigen Augen anschaust, kann der Heilige Geist im Bruchteil einer Sekunde dein Leben verändern, wenn du ihn von Herzen suchst. Und dieser Hauptmann war ehrlich und er schaute Jesus an. Und er sah etwas in Jesus, was viele andere nicht sahen. Denn Jesus wurde von den meisten verspottet. Aber dieser Hauptmann sagte wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Lässt uns das nicht klein werden. Wer bin ich, dass ich Gott etwas geben könnte? Kann ich zu Gott sagen, Herr, du bist für mich am Kreuz gestorben, dafür tue ich jetzt das für dich. Was kann ich für Gott tun? Was braucht Gott von mir? Gott braucht von mir gar nichts, er kann alles selbst machen. Aber Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit mir. Und die Beziehung, die ich mit Jesus habe, wird mich verändern. Beziehung verändert immer. In allen Bereichen. Beziehung verändert Menschen, das ist auch wichtig so. Und ich wünsche mir, dass Beziehung eigentlich den Menschen immer nur positiv verändert. Manchmal geschieht es aber auch anders, im Gegenteil. Aber die Beziehung mit Jesus wird dich verändern. Und du wirst dich immer mehr nach deinem Erlöser sehnen. Vielleicht denkst du, Herr, wer bin ich? Ich habe so viele Sünden in meinem Leben getan. Wenn ich auf mein Leben schaue, ich bin es nicht wert, dir die Schuhriemen zu lösen. Ich bin es, der dich geschlagen hat. Ich bin es, der dich verspottet hat. Ich bin es, der dich ständig betrübt durch meinen Lebenswandel, weil ich so lebe, wie es dem Feind gefällt, nicht dir. Und ich versuche es immer wieder, Jesus, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Irgendwie klappt es nicht, egal was ich mache. Dann möchte ich dich auch an dieser Stelle ermutigen. 1789 war sie geboren, Charlotte Elliot, in England. Wer war Charlotte Elliot? Nun, Charlotte Elliot war eine erfolgreiche junge Frau, denn sie konnte schön Bilder malen, sie porträtierte, sie war ein richtiger Künstler und sie war oft draußen auf der Straße und porträtierte Bilder oder in ihrem Atelier und bekam Aufträge. Sie verdiente gut, sie war beliebt, sie war populär, angesehen bei den Leuten, also alles war wunderbar. Eines Tages wird sie krank. Und ihre Krankheit macht ihr zu schaffen, denn sie wurde so krank, dass sie nur noch im Bett liegen konnte. Sie war ans Bett gefesselt. Und sie fing an, Gott dafür zu hassen. Sie fing an, Gott dafür zu verfluchen. Und in ihr war nur noch Bitterkeit, Hass und dieses ganze Negative zerfraß sie innerlich völlig auf. Eines Tages kam ein Pastor aus der Schweiz zu ihr. Der Pastor war ein Bekannter der Familie. Er war Pastor und Doktor. Und dieser Dr. Malan hieß er, glaube ich. Malan, genau. Und dieser Pastor kommt zu ihr und geht zu ihr ins Zimmer und fängt an, mit ihr zu sprechen. Und er sagt, Charlotte, was bedrückt dich? Pastor, sagt sie, was soll mich bedrücken? Ich sag dir etwas. Du sagst, es gibt einen Gott. Ich sage, wenn es einen Gott gibt, warum hat er das mit mir gemacht? Warum bin ich jetzt so krank? Ich war eine fröhliche junge Frau. Sie war jetzt schon um die 30 Jahre alt. Ich war eine fröhliche junge Frau und konnte machen, was ich wollte. Ich habe gut verdient. Ich war beliebt bei den Leuten. Ich habe das Leben genossen in vollen Zügen. Und jetzt liege ich da. Und ich habe keine Lebenskraft mehr. Ich habe nichts mehr. Alles ist mir egal. Ich habe keine Kraft mehr, weil ich krank bin und ich werde nicht gesund. Der Pastor sagt, Charlotte, du befindest dich in einer Spirale des Todes, in einem Teufelskreislauf und es geht nur noch abwärts mit dir. Warum, Pastor? Ja, ganz einfach. Du hast Hass gegenüber Gott. Du hast auch alle anderen Menschen immer mehr, immer mehr. Du kannst Gott nicht mehr ausstehen. Du willst nichts mehr vom Leben wissen. Du bist völlig entkräftet. Du hast dich aufgegeben. Du bist müde geworden. Und diese Spirale zieht dich immer weiter nach unten. Denn all diese Eigenschaften geben dir keine Kraft, um hochzukommen, sondern sie drücken dich nur noch weiter runter. Und dein Tod steht nahe bevor, wenn es so weitergeht. Und sie sagt, aber Pastor, was ist dann die Heilung? Wie kann ich wieder heil werden? Charlotte, sagt er, das, was du so verabscheust, das, was du so ablehnst und verstößt, ist deine Heilung. Es ist der Glaube an Jesus. Und Jesus, sagt der Pastor zu ihr, hat etwas am Kreuz vollbracht, auch für dich. Du bist ihm nicht egal. Für jeden und erst recht für dich jetzt in dieser Situation. Aber Pastor, sagt sie, ich kann nicht zu Jesus. Ich kann nicht mal, der Gedanke daran ist mir gekommen, zu Jesus zu gehen, weil ich ihn hasse, weil er mir das angetan hat. Wenn es ihn gibt, dann ist er daran schuld. Warum lässt er das zu? Warum hat er das mit mir gemacht? Warum hat er aus mir, der so ein fröhlicher, jubelnder Mensch war, so etwas gemacht? Ein Krüppel, der auf dem Bett liegt. Warum? Ich kann nicht, ich will gar nicht und ich habe so einen Hass auf Jesus und so wie ich bin, kann ich gar nicht zu Gott kommen. Und ich kann aber nicht anders sein, weil ich so bin. Der Pastor antwortet ihr und sagt, Charlotte, doch, so wie du bist, kannst du zu Jesus gehen. Und sie schaut ihn an und sagt, du meinst jetzt so, wie ich bin, also mit diesem ganzen Hass und mit, ich bin total wütend auf Gott, ich will nichts mehr von ihm wissen. Du meinst, in diesem Zustand könnte ich zu Gott kommen? Das geht doch nicht, sagt sie. Der Pastor sagt, doch, Charlotte, so wie du bist, kannst du gehen. Ellen White schreibt im Buch Erziehung, Seite 93, folgendes. Wenn jemand zu Christus kommt, fragt Jesus nicht nach seinem Ist-Zustand, sondern blickt auf das, was er aus ihm machen und mit ihm erreichen kann. Herrlich. Wenn jemand zu Christus kommt, fragt Jesus nicht nach deinem Ist-Zustand. Ja, wie sieht's denn aus? Ah, nee, der hat zu viel auf dem Kerbholz. Nein, danke. Nein, ganz im Gegenteil. Sondern er blickt auf das, was er aus ihm machen kann und mit ihm erreichen kann. Was für eine gesegnete Verheißung wir haben. Und ihr Lieben, was ist passiert mit Charlotte Elliott? Charlotte Elliott hat zum Pastor gesagt, zum Pastor Malan, wenn das stimmt, dass ich so kommen kann, wie ich bin, mit allem, was ich habe und Gott aus mir etwas machen kann, dann will ich zu Gott kommen. Später, es hat nicht lange gedauert, sie war wieder genesen. Sie ist nachher, ich weiß nicht, glaube ich, um die 80 Jahre alt ist sie geworden. Mitte 70, 80, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, später hat sie angefangen, Lieder zu schreiben für Gott. Und sie hat über 150 Lieder geschrieben und eins davon ist dir vielleicht bekannt, lieber Bruder, liebe Schwester. So wie ich bin, ganz ohne Zier. So wie ich bin, ganz ohne Zier. Dieses Lied hat sie auch geschrieben und viele von uns kennen es. Und dieses Lied resultierte aus dieser Begebenheit, als sie auf dem Bett entmutigt, verzweifelt, sterbenskrank und nichts mehr wissen wollte von der Welt. Und der Pastor zu ihr sagt, ja, so wie du bist, kannst du zu Gott kommen. Und sie stellt die Frage, so wie ich bin, das meinst du ernst? So wie du bist, kannst du zu Gott kommen. Es spielt keine Rolle, was du alles getan hast in deinem Leben. Bei Gott spielt es keine Rolle, solange du es zu seinen Füßen ans Kreuz hinbringst und hinlegst und sagst, Herr, hier bin ich, hier gebe ich dir alles, was ich habe. Vergib mir und hilf mir. Der einzige, manchmal verkünsteln wir uns im Gebet. Wie kann ich nur beten, dass Gott mich hört? Wie kann ich Gott beeinflussen, überzeugen, das kann ich tun, dass Gott etwas tut für mich. Und mein lieber Freund, geh zu Gott und sag ihm, Herr, hilf mir. Hilf mir. Und lass Gott arbeiten. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht anders beten sollen, ganz im Gegenteil. Aber wenn du nicht mehr weiter weißt, geh zu Gott. Gott, hilf mir, so wie ich bin. Ich kann nicht weiter. Ich komme nicht vorwärts. Ich merke, dass es mit meinem Leben immer weiter und weiter abwärts geht. Und so wie ich bin, will ich mich dir ganz öffnen. Herr, tue etwas. Und der Herr, wenn du von Herzen suchst, wird dich nicht allein lassen. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Der Kampf ist viel realer, als du denkst. Viele Menschen sagen ihrem Glauben ab, weil sie nie lernen wollten, im Vertrauen und durch den Glauben zu leben, im Gehorsam Gott gegenüber. Sie haben das Evangelium Light bevorzugt, die Schmalspurversion. Glauben to go, heute modern. Ich bete und will gleich eine Antwort, aber bitte nach meinem Willen. Und wenn Gott nicht gleich antwortet, dann braucht er gar nicht antworten. Und wenn er nicht nach meinem Willen antwortet, braucht er auch nicht antworten. Das ist kein Glaube. Das ist nichts anderes als Anmaßung. Gott, tu das, was ich sage. Ihr Lieben, wenn wir erfüllt werden wollen mit dem Heiligen Geist, dann hat das einen Zweck. Ich bete nicht darum, dass der Heilige Geist mich erfüllt, damit ich Kraft habe, um all das zu tun, wozu ich Lust habe, sondern ich bete darum, damit der Geist mich erfüllt, damit er all das mit mir tun kann, was er will. Ist es nicht das? Oder haben wir da etwas falsch verstanden? Und wenn wir uns Gott ganz hingeben und nach seinem Willen fragen und uns von ihm führen lassen, was für ein Segen auf uns dann wartet, dafür habe ich keine Worte. Und es ist wahr, denn alle, sowohl in der Schrift als auch im Leben bis heute, die Männer und Frauen des Herrn, die sich Gott ganz hingegeben haben, können Geschichten erzählen, das werden wir nie glauben. Und sie sind doch wahr. Warum? Weil sie sich Gott hingegeben haben und gesagt, Herr, hier bin ich. Forme du mich, mach du aus mir, was du willst. Es ist vollbracht, auch für dich. Jesus wartet nur, dass du ihm sein Herz übergibst. Egal, was du im Leben getan hast, egal, was du im Leben hast oder nicht hast, egal, das interessiert Jesus nicht, solange du zu ihm kommst und sagst, Herr, hier bin ich, nimm du mich ganz hin. Das ist alles, worauf Jesus wartet. Und dann wirst du Wunder für Wunder in deinem Leben erleben. Ich kann es bezeugen. Die Zeiten werden immer rauer, die Gräben in der Gesellschaft werden immer größer und tiefer. Die Kluft zwischen dem Volk des Herrn und denen, die sich den Reihen des Feindes angeschlossen haben, wird immer größer. Aber in Daniel 12, Vers 1 sagt uns die Schrift, zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für sein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Es gibt absolut keinen Grund, sich vor der Zeit der Trübsal zu fürchten. Wenn du von Herzen glaubst, wirst du gerettet werden. Wenn du von Herzen vertraust, wenn du Christus im Gehorsam nachfolgst, wird er dich hindurchführen durch diese Zeit, die vor uns liegt. Warum fürchtest du dich? Wenn du dich fürchtest, gibst du Gott zu verstehen, dass du den Feind mehr respektierst als ihn. Das ist das Problem. Mich interessiert es nicht, was der Feind vorhat. Ja, ich weiß es, es wurde mir offenbart durch das prophetische Wort. Und es ist auch für mich selber, für mein Glaubensleben wichtig, dass ich Prophetie studiere, denn sie bezeugt und bestärkt meinen Glauben nur noch mehr. Aber was der Feind jetzt im Einzelnen tun will, soll er doch tun, wenn ich Christus habe, dann stehe ich über ihm. Dann brauche ich mich nicht zu fürchten vor der Zeit, die vor uns steht. Es wird eine Zeit kommen, sagt die Bibel, wie sie noch nie gewesen ist. Und viele Christen sagen, oh, was uns da erwartet. Und dann beschäftigen sie sich mit den Details und sie bleiben bei den Details stehen. Und die Details führen dazu, dass sie ihren Glauben verleugnen. Dass sie ihren Glauben an Nagel hängen. Warum? Weil sie den Fokus falsch gerichtet haben. Sie haben den Fokus auf die Probleme gerichtet und nicht auf die Lösung. Richte deine Augen auf Christus und du wirst sehen, wie er dich durch die Zeit der Trübsal hindurchführt. Und du wirst erstaunt sein, wozu Gott in der Lage ist in deinem Leben. Es ist vollbracht, ruft der Herr aller Herren und König aller Könige aus. Es ist vollbracht auch für dich, wenn du es möchtest. In der Nacht zum 4. Juli 1976 gab es eine Operation, die genannt wurde Operation Entebbe, später auch Operation Jonathan. Sie fand statt in der damaligen Hauptstadt Uganda. Was war passiert? Es gab einen Flug von Tel Aviv über Athen nach Paris und dieses Flugzeug wurde entführt und der Pilot musste abbiegen nach Entebbe, Uganda. In diesem Flugzeug waren über 100 israelische Geiseln drin. Und das ist natürlich viel. Und was beschloss die israelische Regierung? Sie bildeten eine Spezialeinheit unter Oberleutnant Jonathan Netanyahu. Das ist der Bruder des heutigen bekannten Benjamin Netanyahu aus Israel. Und dieser Jonathan Netanyahu führt diese Spezialeinheit an und sie flogen nach Uganda über Nacht. Wie sie das alles gemacht haben, ist deren Geheimnis. Wir wissen, dass die israelische Spezialeinheit eine sehr gute, vielleicht sogar die beste der Welt ist. Auf jeden Fall flogen sie unbemerkt bis nach Entebbe. Sie wurden gar nicht bemerkt. Und dort auf dem Flughafen hatten sie alles vorbereitet, um die Geiseln zu befreien. Und sie gingen und sie befreiten die Geiseln. Alle Geiselnehmer wurden dabei getötet. Und von der israelischen Spezialeinheit kam niemand ums Leben, bis auf einen einzigen. Das war Jonathan Netanyahu. Er war der Oberst, der Anführer der Spezialeinheit. Und er sagte davor noch: Ich will nicht meine Leute da reinschicken und sagen, macht mal, ich muss selbst mitgehen. Und er ließ sein Leben bei dieser Operation. Und die Operation wurde später umbenannt zu seinen Ehren, zum Gedenken an ihn, in Operation Jonathan. Vor 2000 Jahren gab es eine ähnliche Operation. Und bei dieser Operation, die Menschheit zu befreien, kam der Oberst am Kreuz ums Leben. Er sagte nicht, geh du, mach du, ich halte mich da ein bisschen raus. Er sagte, ich muss dahin gehen. Es ist mein Volk, es sind meine Leute, es sind meine Kinder. Und jeder Mensch, der teilhaben möchte daran, jeder Mensch, der Erlösung erleben möchte, für jeden ist es vollbracht am Kreuz. Und er war sich nicht zu schade, diesen Weg zu gehen. Und er ließ sein Leben dafür. Und heute ruft er dich inbrünstig und sagt, komm zu mir. Denn all das, was wir im Leben erleben, vom Feind, es sind Schlingen und Tricks. Und wir sehen heute noch nicht, was am Ende auf den Menschen wartet. Aber es wartet nie etwas Gutes. Und der, der dich liebt, hat es vor 2000 Jahren bewiesen. Er ist nach Golgatha gegangen und er ist nicht stehen geblieben. Er hat nicht gesagt, die Operation wird abgebrochen. Er hat nicht gesagt, Vater, hol mich nach Hause. Er hat nicht gesagt, ich will nicht mehr, die Menschen sind es nicht wert, schau, was die mit mir gemacht haben. Nichts davon. Er ist hingegangen und als er am Kreuz geschlagen, verspottet und misshandelt wurde, sagte er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser eine liebt dich mehr, als du glaubst. Und am Kreuz hat er es vollbracht. Für dich genauso wie für jeden anderen. Und er wartet auf dich. Der Kampf ist bald zu Ende. Deine Mühen, deine Sorgen, deine Nöte, dein Leid und all der Kummer wird bald vorbei sein. Und diesbezüglich schreibt Ellen White im großen Kampf, Seite 643, während die Erde schwankt, die Blitze zucken und der Donner grollt, ruft die Stimme des Sohnes Gottes die schlafenden Heiligen hervor. Er blickt auf die Gräber der Gerechten und ruft seine Hand zum Himmel erhebend, erwachet, 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 die ihr im Staube schlaft und steht auf. Auf der ganzen Erde werden die Toten diese Stimme hören und die sie hören, werden leben. Die Erde wird dröhnen von den Tritten der außerordentlich großen Schar aus allen Heiden, Geschlechtern, Völkern und Sprachen. Aus den Gefängnissen des Todes kommen sie angetan mit unsterblicher Herrlichkeit und rufen, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Was für ein Tag wird das sein, wenn Jesus wiederkommt? Und wie damals am Kreuz, als er die Worte ausrief, es ist vollbracht, die Gräber sich öffneten und viele Tote auferstanden, so auch wenn er wiederkommt und er ein Wort sprechen wird, werden die Gräber sich öffnen. Und alle, die in Christus entschlafen sind, werden aufstehen. Und Ellen White beschreibt es, was die Erde wird dröhnen von den Tritten der außerordentlich großen Schar, die auferstehen wird bei der Wiederkunft. Was für ein Ereignis, was für ein Tag. Sehnst du dich danach? Möchtest du eigentlich frei werden von diesen Zwängen dieser Welt, von diesen Systemen, von diesen Dingen, die uns permanent nur in die Ecke treiben, permanent nur von oben, permanent Druck, permanent, du musst nur eins im Leben. Das sagt ja der Volksmund. Wir müssen sterben, sonst nichts. Aber Ich kann dem Volksmund guten Gewissens widersprechen. Du musst nicht sterben. Ja, vielleicht wirst du zur Ruhe gelegt und du wirst eine Weile schlafen. Das kann gut sein. Aber sterben, in dem Sinne, was Bibel unter Tod versteht, musst du nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist vollbracht, auch für dich. Und wenn du willst, kannst du leben. Für alle Zeiten. Und zwar nicht nur leben und auf einer Wolke sitzen und die Däumchen drehen, weil man vor lauter Langeweile nichts weiß, sondern ein Leben in Fülle, voller Freude und Glück bis in alle Ewigkeit nach dem Wort seiner Verheißung. Amen. Wir beten zum Schluss noch. Liebster Herr Jesus, es ist vollbracht, waren deine letzten Worte. Und sie hatten so eine Kraft. Sie hatten so eine Kraft, es ist vollbracht. Erlösung ist vollbracht. Der Mensch ist hinübergegangen vom Tod zum Leben. Und das wurde auch symbolhaft demonstriert in dem Moment, als sich die Gräber öffneten und viele Heilige und Schlafende gingen hin nach Jerusalem. Viele Entschlafene gingen hin nach Jerusalem und erschienen dort den Heiligen. Wie herrlich wird es sein, wenn sich das wiederholt, aber in einem viel größeren Ausmaß. Herr, wir haben heute noch Gelegenheit, das Angebot anzunehmen, der Erlösung. Es ist ein Geschenk und wir können dir nachfolgen. Herr, es ist nicht nur so, dass viele Menschen denken, dass wir etwas verlieren, wenn wir dir nachfolgen. Dass wir diese Welt aufgeben müssen, dass wir den ganzen Spaß, die Freude verlieren. Nein, dem ist nicht so, Herr, sondern wir gewinnen alles. Und wir gewinnen es 10-fach, 100-fach, 1000-fach zurück, das, was wir jetzt aufgeben. Und wir werden erleben, was für ein Segen es sein wird, bereits hier und jetzt schon, wenn wir dir unser Leben übergeben. Hilf, dass wir es ernst nehmen, Herr, und dass wir einen Schritt zu dir hin tun, einen Schritt für die Ewigkeit. Amen.